Sally Barbara, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, gerne. Merci vielmals, dass ich kommen durfte. Mein Name ist Barbara Egloff. Ich bin Vizedirektorin am Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. Das ist eine Fachstelle, die sich um Belange in der Schweiz kümmert, also national, alles, was mit Behinderung zu tun hat, mit Heil- und Sonderpädagogik.
Da möchte ich dir auch noch gratulieren, weil du bist ja jetzt seit dem September erst Vizedirektorin. Aber bevor wir zu deinem neuen Amt kommen, wie bist du mit dem Thema Behinderung zuerst mal in Berührung gekommen? Gibt es da jemanden in der Familie oder im Studium? Oder?
Ich denke, ich habe das ein bisschen durch meine Familie mitbekommen. Wir haben nie irgendwelche Berührungsängste mit Menschen, die anders sind als alle anderen. Wir haben jeden Menschen immer so genommen, wie er ist. Und daher habe ich das eigentlich mein Leben lang auch so vorgelebt bekommen. Und für mich ist jeder Mensch wertvoll. Ich habe jetzt nicht spezifisch einen Vorfall gehabt, der mich jetzt auf den Weg gebracht hätte. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit dem Studium von der Sonderpädagogik damals sehr viele von meinen Interessen abgedeckt habe. Das hat eigentlich sehr gut geklappt für mich dann.
Was sind denn das für Interessen gewesen?
Einerseits sind das pädagogische Inhalte gewesen, aber auch die ganzen ethischen Fragestellungen haben mich interessiert. Ich bin Fan ein bisschen von den Theorien, vom Leben, wie man miteinander umgeht, von der Gesellschaft. Ja, aber auch medizinische Fragestellungen, die dann in dem Bereich von der Heil- und Sonderpädagogik ja auch immer wieder tangieren. So zum Beispiel.
Und was ist dir denn so bewusst geworden im Studium, wo dann du ein bisschen drin warst, jetzt auch in diesem Themengebiet, ist dir da irgendetwas bewusst geworden? Hat es auch irgendwie so Sachen gegeben, die du abgelehnt hast? Mhm. Was war so die Treiberei im Studium?
Also was ich mitgenommen habe, und das habe ich aber dann wirklich auch weitergenommen, ist eigentlich die Perspektive aus der Sicht der Betroffenen selber, die mir wichtig ist. Ich wollte nicht über sie irgendetwas schreiben oder einfach aus meiner Sicht jetzt einen Sachverhalt zu beschreiben, wo ich einfach sehe, sondern ich bin immer mit den Leuten reden. Ich habe mit ihnen geredet, wie siehst du das, wie erlebst du das, wie ist es für dich? Und dann habe ich das aber auch gegenübergestellt, eben mit den Theorien, die mich interessiert haben. Und das ist mir geblieben, dass man eigentlich mit den Leuten zusammen etwas macht. Das hat mich auch nachher noch beschäftigt. Wir haben miteinander Lebensgeschichten geschrieben mit den Leuten. Das hat mich auch in meiner Dissertation beschäftigt, wo ich der Frage nachgegangen bin, was es braucht in der Schweiz, dass Menschen selbstständig wohnen können. Also, dass sie können mit einem Assistenzbeitrag in einer eigenen Wohnung ihr eigenes Leben im Griff haben. Und dort bin ich auch mit den Leuten reden. Das ist das, was ich für mich mitgenommen habe.
Und was haben sie dir denn gespiegelt? Also weißt, wenn du mit der Theorie gekommen bist, was haben denn die Leute gespiegelt?
Die haben gesagt, das kannst du so nicht fragen. Du bist völlig auf dem falschen Weg. Jetzt überrumpelst du mich ein bisschen. Ich bin am Anfang mit Ideen reingegangen in die Gespräche, wo mir einfach zurückgemolden worden ist. So kannst du das nicht fragen. Du bist da völlig auf dem falschen Weg. Du musst eher danach fragen, wie das und das und das ist. Und dann sind wir quasi zurück zu den Basics. Also haben wir wirklich beim alltäglichen Leben angefangen zu fragen. Und das ist für mich das gewesen, wo ich gemerkt habe, ich muss eigentlich als Forscherin, als Wissenschaftlerin, muss ich können flexibel genug bleiben, um auf das zu hören, was mir meine Leute sagen. Weil ich will ja von ihnen wissen, wie sie es erleben. Und ich will nicht ihnen sagen, was sie mir sagen müssen.
Und wie hast du die Flexibilität am Leben gehalten? Weil ich komme dann in dem Studium. Ich bin ja jetzt auch schon in Sonder- und Sozialpädagogik hineinschauen. Es ist ja viel Theorie und es ist viel auch Fallbeispiel. Mhm. Wie bleibst du da agil im Kopf?
Indem man in Kontakt bleibt mit den Leuten, wie jetzt zum Beispiel mit dir. Also ich denke, dass wenn man sich irgendwo einsperrt und nur Bücher liest, dann kommt man nicht weiter. Also da muss man mit den Leuten in Kontakt treten, mit ihnen reden, eben in Erfahrung bringen, wie sie es erleben, wie sie es machen. Und, also ich sage nicht, die Theorien, die sind nicht alle falsch. Die sind wichtig
das
und die sind
auch
wichtig.
Auch feststellen.
Ja, die sind auch wichtig und teils auch, ich finde die Aufarbeitung von der Schweizer Geschichte von der Heil- und Sonderpädagogik finde ich auch sehr wichtig, dass man weiss, was haben wir in der Schweiz durchgemacht, wie hat sich das entwickelt mit dieser Heimlandschaft, wie wir sie heute haben. Wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass es überhaupt Sonderschulen gegeben hat? Oder wieso hat man nicht einfach von Anfang an alle Kinder in eine allgemeine, in eine Regelschule, in eine Regelklasse da? Das ist, finde ich, wichtig, dass man das auch lernt und dass das an den Unis auch so oder an den PHs auch so weitergegeben wird. Aber man darf halt eben tatsächlich nicht aus dem Blick verlieren, dass es wichtig ist, wie die Leute das erleben.
Ja. Hey, ich habe ja noch Heil- und Sonderpädagogik, also ich würde so sagen, in den 90er Jahren, wo es noch aktuell war, wo das integrative Schulansatz vielleicht eine Idee war, der hat ja dann anfangs 2000 angegriffen und ist so aktuell geworden. Und ich muss einfach sagen, bei den Heilpädagogen hat es auch einen Wandel gegeben. Früher hat man Heilpädagogik wie obendrauf aufs Lehreramt noch dazu können machen. Und das hat für mich einen qualitativen Unterschied gemacht, weil die Pädagogen wollten Wissen vermitteln. Das war ihre Treibfeder aus dem Lehreramt. Die haben dann einfach noch geschaut, wie kann man es mit einem Menschen mit Behinderung auch vermitteln. Nachher, wenn du den Heilpädagog gemacht hast, von Anfang an, ist immer das Fallbeispiel. Ein Spastiker ist so und so, oder so. Er hätte mich mehr doch nerven, weil ich immer dann müssen sagen, ich habe eine Behinderung. Ich bin sie aber nicht. Mhm. Oder, und wo würdest du dich so sehen in der Heilpädagogik eher bei denen, die haben wollen, Wissen vermitteln, oder die, die das von der Pike angelehrt haben?
Also, ich muss vielleicht ausholen, wobei wir gesagt haben, wir holen nicht wahnsinnig weit aus. ich habe meine Ausbildung an der Uni gemacht. Und dort lernen wir nicht schulische Heilpädagogik, sondern wir haben tatsächlich einen anderen Zugang. Also ich bin nicht Lehrerin in dem Sinn. Ich kann auch nicht in einer Klasse unterrichten. Ich habe einfach Sonderpädagogik studiert an der Uni. Das heisst, die ganze Wissenschaft rundherum. Ich habe mich spezialisiert aufs Forschen, auf Theorien, aber ich bin nicht ausgebildet als eine schulische Heilpädagogin. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, finde ich. Das ist mega wichtig, dass man heute halt eben die Lehrpersonen, die eigentlich in den Regelklassen unterrichten, von Anfang an in die Spezifikkeiten mit einbezieht von der Sonderpädagogik. Das heisst, die Bereiche nicht von Grund weg getrennt voneinander, sondern dass sie sich einander gegenseitig bereichern können. Also die einen lernen von denen und die anderen lernen von denen. Aber das ist in der Schweiz unterschiedlich umgesetzt, in den verschiedenen Kantonen. Und das, ja.
Und wo siehst du denn jetzt momentan, wo entwickelt sich Teilpädagogik, Sonderpädagogik jetzt aus dem Forschungszweig, wo du kommst? Welche Fragen stellen sie sich momentan?
Also die aktuell brennenden Fragen, die jetzt auch mich interessieren.
Okay, was interessiert?
Also für mich ist immer noch das Thema von der Inklusion und der Partizipation ist bei mir immer noch im Vordergrund. Also die ganze Selbstbestimmungsfragen, die ganzen inklusiven Gesellschaftsfragen, die sind für mich wichtig und die möchte ich auch weiter verfolgen. Vor allem auch das Partizipative, also dass ein Mensch kann teilhaben am gesellschaftlichen Leben, auf seine Art und seine Möglichkeiten, ob mit Assistenz, mit ohne Assistenz, ob mit einer guten Schulung, manchmal auch sehr viel Eigenständigkeit kann erreicht werden. Und ich denke, das sind jetzt so aus theoretischer Sicht auch die Sachen, die interessieren, wo dann nachher eben das Wichtige ist, den Transfer von dem Wissen aus der Wissenschaft auch in die Praxis zu bringen. Das heisst, dass dann die Schulen auch so können werden, zum Beispiel, dass sie von Anfang an inklusiv sind oder auch die Lehrer richtig ausgebildet werden, dass sie von Anfang an eigentlich die Haltung schon lernen und auch das Wissen haben, wie sie nachher im Unterricht müssen, das gestalten, dass eigentlich das kann umgesetzt werden.
Redest du vom integrativen Schulansatz oder auch vom Sonderschulansatz? Sowohl als auch.
Ich rede davon, dass man, wenn man es jetzt auf Kinder bezieht oder auf Situationen, wo Kinder sich darin befinden, dass man immer auf das Individuum schaut und was ist in diesem Fall wichtig. Und dass dann halt nicht einfach das ist, was jetzt plakativ gesagt einfach die Eltern gerade einfacher finden, sondern dass man wirklich schaut, wo kann das Kind am meisten profitieren auf seine persönliche Situation, wo sie sich gerade drin befindet. Manchmal ist das eine Sonderschule. In den meisten Fällen ist es anders machbar, weil wenn man betrachtet, wo das Kind nachher mal landet im weiteren Verlauf von der Schulentwicklung, ist es, wenn es von Anfang an in der Sonderschule ist, der Weg zurück in die Regelschule schwieriger, als wenn man es von Anfang an versucht zu integrieren. Aber es heisst eben nicht, dass jedes Kind gut aufgehoben ist. Darum muss man immer die individuelle Situation ganz gut anschauen.
Ich hätte gerne ein durchlässiges
Schulsystem.
Oder wo man fachbezogen. Weil nicht jeder Mensch ist überall gleich gut. Und da krankt für mich auch ein bisschen die Regelschule. Weil jeder muss die Anforderungen, so wie es Kriterium, wie sagt man, entspricht, erreichen. Aber wenn es jetzt gut ist im Deutsch, dann sollen sie in die Regelschule, aber wenn sie in Mathe Schwierigkeiten haben. Und dann wäre ich aber auch dafür, dass eine Sonderschulstufe, je nach Fach, aber auch in der Regelschule Platz hat. Weil nicht irgendwo im Berg oben oder irgendwo am Gemeinsrand. Oder so sind die Sonderschulen auch ein bisschen historisch prägt, dass sie irgendwo weiter weg sind. Gibt es denn da Veränderungen im Schul?
Man muss sehen, so Schulentwicklungen sind immer sehr ein langsamer Prozess. Und die aktuelle Entwicklung, die man ja schon wirklich eigentlich als Fortschritt kann betrachten, ist, dass man die verschiedenen Massnahmen hat, jetzt in der integrativen Schulung. Also du hast den Nachteilsausgleich, du hast den individuell reduzierten Lernziel oder es gibt ja auch immer noch die Einführungsklassen, wo Kinder 2 Jahre Zeit haben für die erste Klasse. Und ja.
Vor allem, was ich für ein Problem jetzt sehe, ist eher Frage nach dem Anschluss, oder? Also, wenn ich in Gremien sitze, wo es um das neue Behindertengesetz geht und mir dann eine Arbeitsinstitution sagt, unser schwerste Klientel sind die integrativ geschulten Schüler.
Das musst du mir geschwind erklären, weshalb sind sie die schwersten.
Warte. Und dann frage ich, warum?
Ja. Das interessiert mich jetzt also auch.
Und dann frage ich, warum? Und dann heisst es, ja weisst, dann haben die einen Sek Abschluss und dann müssen sie vielleicht in eine Behindertenwerkstatt.
Ach so, du meinst jetzt beim Übertritt ins Berufsleben? Ja, genau. Ja.
Und dann denke ich, ja, dann ist ja nicht das Problem, dass sie sich wehren, sondern es ist mehr das Problem, dass es keine Anschlussmöglichkeit gibt im Beruflichen. Sehen die das Problem auch?
Das ist
im Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
Das ist ein bekanntes Problem, ja. Dass bei diesen Übertritten eigentlich, egal in welcher Phase man ist, mit höheren Stufen wird es immer schwieriger, integriert zu bleiben. Also die Quote nimmt immer ab von den integrierten Schülern, je höher sie in der Stufe sind. Und es gibt Leute, die kümmern sich um diese Sachen. Es gibt auch aus der politischen Bewegung, kennst du vielleicht Leute, die sich um Berufsbildung und die inklusive Berufsbildung kümmern. Also da ist man dran am Arbeiten. Es ist ein bekanntes Problem und es wird einem noch ein bisschen beschäftigen. Ja,
und der Druck wird immer stärker, weil die integrativ geschulten Kinder kommen jetzt langsam raus.
Genau.
Und jetzt kommt dann die Frage, oder? Jetzt vielleicht noch vor 2, 3 Jahren war es vielleicht einzeln gewesen, aber jetzt wird er salonfähig. Und jetzt probiert man ja alle zu integrieren. Das merkt man ja dann auch in den Sonderschulen. Je höher das die Stufen sind, desto weniger Schüler haben. Das wird schon momentan extrem spannend ja. kommende Jahr.
Es wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ja.
Und, aber hast du Lösungsansätze? Oder, weißt, du, wo ich aus der Forschung komme, kannst du Gedankenkonstrukt herstellen. Wo siehst denn du das Potenzial oder die Lösung? Oder?
Also aktuell sehe ich einfach Einzelengagement von oder Gruppierungen, die wirklich sich sehr engagieren, dass die Leute Anschlusslösungen finden. Und ich denke, je mehr man quasi dort auch bei den Arbeitgebern Lobbyarbeit betreibt, Aufklärungsarbeit betreibt, desto eher wird es auch normal werden, dass man für Schüler, die kommen mit so Lernzielbefreiungen oder so integrierte Schüler, wo sie halt dann halt auch ohne den Multi-Check einfach in eine Lehre können eintreten auf ihrem Niveau. Und das ist, also da überfragst du mich jetzt, ich meine, da gibt es Leute, die sind spezialisiert auf die Übertritte in die Berufsbildung, aber eine ganz kreative Idee, wie man jetzt das Problem grundlegend könnte lösen, habe ich jetzt gerade nicht parat.
Da sieht man halt schon auch das Problem, oder? Du hast ja deine Doktorarbeit ja dann, im Assistenzmodell gemacht. Und da sehe ich schon, vor 7 Jahren, als ich noch in der Institution gearbeitet habe, sehe ich ein Problem. Vor allem, wenn man dann selbstständig wohnt. Weil ich bin immer allein zur Arbeit gefahren und musste selber Entscheidungen treffen. Und auch vielleicht mal sagen, jetzt bin ich eine halbe Stunde früher, jetzt kann ich noch einen Kaffee trinken und so. Und nachher in der Institution bin ich betreut worden. Und nachher bis am Abend um 5 Uhr bin ich betreut worden, nachher musste ich wieder selbstständig heim. Und du kannst dir vorstellen, dass gewisse Probleme sich so geäussert haben. Ich musste in der Institution, es sind Agogen gewesen, da muss man auch noch sagen, Fragen wegen Papier. Und da musste ich auch sagen, schau, wenn ich jetzt eigentlich muss fragen wegen Papier, gehe ich das nächste Mal in Migros und hole mir selber Papier und dann muss ich nicht mehr fragen. Ja, das sind unsere Regeln. Und das vergisst jemand, wenn er selbstständig lebt, nachher in so einem Setting. Ja. Oder sieht man das auch in dieser Entwicklung?
Ja, ja. Also, absolut. Ich denke, das Integriertsein, das ist, oder das selbstständige Leben, das ist nicht nur auf den Alltag bezogen. Es sollte genauso die Arbeitswelt eigentlich Teil können sein davon. Aber eben, wie vorher gesagt, ich habe keine Patentlösung dafür. Ich sehe einfach, dass es an verschiedenen Fronten dafür gekämpft wird, dass es immer bessere Möglichkeiten kann geben und dass es auch immer weniger Bevormundung gibt in diesen Situationen. Ich denke, die Institutionen, die machen nicht eine schlechte Arbeit, die sind auch viel wert, für gewisse Situationen auch sehr gut.
Wird es auch immer wieder geben.
Genau, aber das Umdenken in der Situation, in den Institutionen selber stattfindet, dafür sind eben wieder die Ausbildungen da, von diesen Agogen, von diesen Sozialpädagogen, dass sie lernen, dass sie eigentlich dieses paternalistische Verhalten nicht so anwendet oder macht, wie sie bisher das in den Institutionen oder wie du das jetzt erlebt hast oder mir geschildert hast, stattfindet.
Aber ich hätte vielleicht eine kreative Lösung.
Erzähl.
Wenn jetzt die Institutionen, weil der Assistenzbeitrag wird immer grösser. Aber was fehlt? Das sind rostgängige Wohnungen, Infrastruktur.
Das ist auch so, ja.
Das fehlt.
Das Angebot auch, fehlt,
das
ja.
wird auch schwierig momentan mit Wohnungspreisen und so. Warum kann man nicht sagen, in den nächsten 10 Jahren, wenn die Institutionen immer weniger Leute haben, auch wo Sonderpädagogik brauchen, warum tut man die Infrastruktur, die Zimmer umnutzen, nicht als Wohnung und vielleicht auch das Fachpersonal. Ich weiss, dass das finanziell schwierig wird, weil jemand, der 4'000 Franken verdient, der nachher nicht Assistenzbeitrag, aber dass man den Change macht.
Also natürlich gibt es Ideen, wo man sagt, ja, man kann die Institutionen umnutzen,
ja,
zu Fachzentren, die einfach das Wissen zur Verfügung stellen. Schlussendlich ist aber dort so viel Wohnraum vorhanden, wo du dann gleich wieder müsstest Leute finden, die eigentlich dann freiwillig sich mit 10 anderen eine Küche teilen, oder? Und das ist, also, ja, es ist dann auch eine Zwischenlösung, die auch nicht unbedingt immer gut ist.
Nein, aber rein vom Platz her, würde ich sagen, ist dort das Entwicklungspotenzial für kommende Institutionen ist da.
Mhm.
Oder?
Ja.
Aber eben, du bist ja auch noch im Zentrum für das Marketing und Sensibilisierung zuständig.
Mhm.
Wie sensibilisiert ist denn Gesellschaft zum Thema Behinderung? Und wo hapert es, wenn man jetzt die objektive Meinung von dir einholt?
Das ist halt eben das Problem. Ich komme so wenig gespiegelt über, gell? Ich bin verantwortlich für das Marketing zu unseren Produkten und auch zu unseren Dienstleistungen. Ich tue quasi das immer gegen raus zeigen, aber ich komme fast kein Feedback über dort, ja, wo ich bin. Daher kann ich es wie nicht sagen, die Einstellung von der Gesellschaft gegenüber Behinderung, das ist wieder ein riesiges Forschungsfeld für sich selber und auch sehr schwierig zu erfassen, kann ich also sagen. Das kann ich dir jetzt da nicht so sagen, wie jetzt sich das entwickelt hat in den letzten Jahren oder wo wir da unterwegs sind. Ob sich jetzt da positiv etwas geändert hat, weil wenn du einen Menschen fragst, bist du für oder gegen Behinderung, sagt er dir immer, ich kann doch diesen lieben Menschen nichts machen. Oder? Das ist so die Erwartung, wo man dann nachher sagt, ja, du kommst eh nie eine wahre Antwort über, wenn du einem Menschen so eine Frage stellst.
Du kommst sie über, wenn eine Institution einen Fall hat von einer Schwangerschaft. Dann kommst du die wahre Meinung von der Gesellschaft über.
Mhm.
Oder? Also, natürlich ist niemand gegen Behinderung oder so, aber wenn es dann um Schutz oder um, wenn du jetzt sagst, ja, Sexualität gehört den Menschen mit Behinderung.
Mhm.
Und Schwangerschaft ist vielleicht ein Produkt aus der Sexualität. Das
ist ein Teil davon.
Kann ja jede Frau kann schwanger werden.
Mhm.
Und vor allem sehe ich dort oft den Diskussionsbereich, wenn eine junge Frau sagt, ich will nicht schwanger werden, ein Fußgänger, wird sie von der Gesellschaft, oh, willst du dir das wirklich überlegen? Ist doch schön, Mutter zu werden.
Mhm.
Im Behindertenbereich ist es andersrum. Wenn nicht jemand sagt, ich würde gerne Familie gründen, ob es jetzt Mann oder Frau ist, bei der Frau ist es noch extrem, heisst, überlegst du das dann noch gut? Also dann siehst du eben, wie die Gesellschaft eben noch nicht sensibilisiert ist, oder?
Ja, oder auch bei der Abtreibungsrate. Ja. Da siehst du es auch.
Ja.
Ist genau dasselbe Thema, oder?
Ja, dann denke ich einfach, ich glaube, die Sensibilisierung muss, der Haupttreiber muss, glaube ich, von uns Betroffenen kommen.
Das ist sicher ein wichtiger Teil, ja,
ja,
finde ich. Ja.
Weil sonst heisst es dann oft, wenn es eine Organisation macht oder so, die es dann selber macht, ja, die schauen zu den Behinderten. Aber weißt du,
nicht unbedingt. Also ich denke, die Organisationen sind ja auch, die können ja auch mit Leuten,
ja,
die betroffen sind, besetzt werden. Also das Personal von diesen Organisationen sollte ja selber betroffen sein. Dann funktioniert es auch wieder.
Wie viele Betroffene sind bei euch?
Nein.
Niemand?
Kommt darauf an, was du jetzt als betroffen bezeichnest. Das schneidest du dann nachher raus.
Ich habe jetzt schon ein wackes Bild.
Nein, ich meine jetzt aus den Institutionen oder Organisationen wie ProCap oder ProInfirmis oder einfach die, die wirklich auch so auf der Seite des Betroffenen kämpfen für Verbesserungen in der Gesellschaft, im Leben, in der Berufsbildung, in den Schulen. Die sollten auch, ja, mit denen zusammenarbeiten.
Ja, passiert immer mehr, weil natürlich auch immer mehr selbstbewusste Menschen mit Behinderungen rauskommen. Und dann wären wir wieder beim Punkt integrativer Schulansatz, weil ich glaube, das drückt schon sehr nachher. Und ich sage immer auch den Leuten mit einer Behinderung, die bei mir sind, ich möchte vielleicht nicht einmal so einen Weg machen wie ich. Weil nicht jeder steht gerne vorne an und kommt Gegenwind über. Aber ich schon. Aber wenn er für euch ein Bedürfnis einsteht und die kommuniziert, dann das langt schon. Mhm. Oder? Und das wird aber immer mehr gemacht. Aber jetzt zu deiner Arbeit. Erzähl mir doch ein bisschen von dem Zentrum für Sonder- und
Heilpädagogik. Sehr gern. Wir haben den Auftrag, den Wissenstransfer sicherzustellen zwischen der Forschung und Wissenschaft und der Praxis. Und das machen wir einerseits durch Informationen, wo wir weiterleitet in Bücher. Also wir geben Bücher raus und wir haben zwei Zeitschriften. Genau, eine deutsche und eine französische. Und dort können die Leute Artikel schreiben und da gibt es auch Erfahrungsberichte. Also dort können Autoren eigentlich von egal welchem Bereich sich melden. Wenn sie etwas zu sagen haben, dürfen sie dort einen Artikel anmelden. Bei den Büchern sind wir so, dass es eigentlich ein Fachverlag ist. Also wir haben wenig jetzt so Erfahrungsberichtbücher, sondern es ist tatsächlich eher der theoretische oder Forschungsaspekt, der dort rauskommt.
Und dann doch noch einen Kongress.
Ja, genau.
Organisieren. Erzähl mir doch von dem
Kongress. Der Kongress, ja, das ist eine ganz coole Sache. Das ist recht gross, findet alle zwei Jahre statt. Und bringt eigentlich wirklich alle Vertreter aus der Heil- und Sonderpädagogik von der Schweiz dann an diesen zwei Tagen zueinander. Gibt es Hauptreferate, gibt es Einzelworkshops von Leuten, die einfach auch dürfen, ihre entweder Forschung oder ihre Praxis vorstellen oder sonst irgendetwas, was sie erlebt haben in einem Team, wo sie etwas Gutes machen, ein Projekt gut durchgeführt haben. Oder was willst du genau wissen?
Nein, nein, das hat dich gereizt, dort mitzumachen, dass jetzt sogar Vize bist.
Ich finde es einerseits von der Aufgabe her sehr reich, also sehr reichhaltig, sehr viele verschiedene Aufgaben, das liegt mir. Ich bin nicht ein Mensch, der immer nur das Gleiche machen will. Ich finde das Team cool, also wir haben es gut untereinander. Ich nehme sogar recht einen langen Arbeitsweg in Kauf, weil ich es wirklich so gut finde und auch wichtig jetzt von der Arbeit. Ja, eigentlich von der Konzeption jetzt von dem Fachzentrum, es ist nicht direkt an der Front tätig, man merkt sehr selten eigentlich, also wenn man jetzt die Zeitschrift nicht kennt, dann weiß man nicht unbedingt, dass es das Zentrum überhaupt gibt. Aber die Arbeit, die es leistet jetzt im Hintergrund, dass die Verknüpfungen von den verschiedenen Gremien, von der Forschung in Praxis oder auch in die Ausbildung von Lehrpersonen oder in die Ausbildung von Sozialpädagogen, einfach so da, dass eigentlich die Plattform...
Wir sind eine Schnittstelle.
Ja, genau, wir sind eine Plattform, wo sich alles ein bisschen trifft und die Einsätze in den verschiedenen Gremien, ich sage jetzt das für den Bund oder auch für die einzelnen Kantone, die sind sehr wichtig, dass wir eigentlich immer so den Finger drauf haben. Da müssen wir auch noch an die Sonderpädagogik denken. Oder jetzt haben wir es wieder vergessen. Und das ist für mich auch eine Motivation gewesen. Da ist ein Fachzentrum da, das schweizweit vernetzt ist, wo für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung sich eigentlich einsetzt. Und zwar in allem, was es macht.
Und Social Media machst du ja auch noch.
Ja, genau. Ein bisschen.
Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, wenn man eure Zeitschrift, also die Artikel in der Zeitschrift, könnte posten. Oder einen Ausschnitt könnte posten. Ich weiss schon, dass ich gerne Zeitschriften verkaufe. Das ist legitim. Also, an dem krankt ja auch Zeitungen. Aber so zum Lustig machen. Wenn ich jetzt meinen Artikel, ich glaube im April oder im März, könnte so publik machen. Mhm. Ich habe etwa 600 Leute oder wenn ich alles zusammen 1000 Leute. Mhm. Dann kann ich ja dann schon hinter einer Paywall verstecken, nachher den ganzen Bericht. So mache ich die Zeitungen. Das wünschte ich mir.
Wir haben zum Beispiel das Edito, ist immer voll zugänglich von Anfang an. Und dann haben wir einzelne Artikel, nicht in jeder Ausgabe, aber manchmal gibt es das, wo man sagt, das ist jetzt einer, der von Anfang an gerade Open Access ist. Also wir sind nicht ganz so strikt, aber ja, du siehst es schon, ich meine, wir haben auch einen Auftrag, das zu verkaufen, also die Kosten, die wir haben, decken wir einen Teil mit den Einnahmen von dieser Zeitschrift und auch von den Büchern vom Verkauf. Und es ist ja, also nach einem Jahr ist eh alles Open Access. Also man muss quasi ein Jahr warten und dann darf man es überall teilen, einfach mit der Einhaltung von dieser Creative Commons Lizenz.
Und was ist so deine Arbeit an der Zeitschrift? Bist du mit Ideen oder bringst du das Hauptthema? Oder wie läuft das?
Also bei der Zeitschrift bin ich eher weniger integriert. Ach. Wir haben dort als Gesamtteam die Möglichkeit, Themenvorschläge zu bringen für die Schwerpunkte. Aber festlegen tut es eigentlich unser Redaktionsteam zusammen mit der Kommission, die sie haben, aus den Fachleuten zusammengesetzt ist, die dann die Themen bestimmen für das nächste Jahr. Ich tue jetzt im Verlag bin ich vor allem für die Bücher verantwortlich. Also ich schaue, dass wir spannende Bücher machen können. Eins, was mich wirklich jetzt von Anfang an sehr überzogen hat, ist das Projekt Ecolsif. Ich weiss nicht, ob du von dem gehört hast. Das ist in Unterstrasse, also in Zusammenarbeit mit der PH Zürich, tun sie Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ausbilden zu Assistenten, die dann nachher können in der Schule assistieren können. Und das ist so ein Pilotprojekt, das jetzt durchgeführt worden ist. Und die haben sogar einen YouTube-Kanal, kann man ja sonst nachher verlinken.
Ja, kannst mir den Link schicken, genau. Unten dran, schön verlinken.
Und das Buchprojekt, das tut jetzt eigentlich die Erfahrungen, die sie in diesem Pilotprojekt hatten, zusammenfassen. Aus einer Disziplinensicht, aus einer evaluativen Sicht, aber auch aus Sicht der Studierenden, aus Sicht der Lehrpersonen, aus Sicht der Schulen. Genau. Mega spannend. Ja, sehr umfassend auch.
Vor allem ist wieder etwas Kreatives, wieder etwas, wo out von der Box gedacht wird. Weil das denke ich immer, ist auch ein bisschen im Thema Behinderung. Oder? Wenn jemand mit neuen Ideen kommt, egal ob es jetzt in Institutionen oder ja, das ist unmöglich. Genau. Oder wenn ich manchmal so höre, wenn ich so von mir erzähle, was ich jetzt mir aufgebaut habe, ja, kommt dann immer so zurück, ja, du bist so kognitiv stark. Das kannst du schon machen. Aber unser Klientel kann das nicht. Und dann denke ich immer, wer sagt das?
Ja, mit der gewissen Schulung und Assistenz ist doch einiges möglich.
Ich komme immer zu dem Punkt, ich habe diese Optik. Sage ich, ja, was hat denn die betreute Person von sich eine Optik? Ihr müsst vielleicht zusammenarbeiten. Ihr müsst vielleicht die Wünsche oder die Pläne, die die Person realisieren. Die muss nicht immer am Endziel sein, sondern ich kann mal in Kurven oder so. Nein, aber schlussendlich, als ich eingeschult worden bin, hat es auch geheissen. Es ist nicht sicher, ob die Jahr lesen und schreiben kann. Also anfangs 90er und jetzt bin ich plötzlich kognitiv so stark.
Das ist eine Entwicklung, die vonstatten gegangen ist. Ja.
Was ich da immer wieder sage, ist, lernt auch die Menschen mit Behinderung oder die Kinder mit Behinderung Fehler machen und sind nachher da, um zu reflektieren. Weil ich sage, ich habe nur immer gelernt, durch schwierige oder durch Fehler oder durchs Austesten, durchs Mutigsein. Und nachher habe ich natürlich eine Mutter gehabt, die mit mir die Sachen reflektiert hat und nie auf dem Fehler geblieben sind, sondern immer gefragt hat, was machst du nächstes Mal? Also nicht zu lang, oder du bist ein Arme und so, sondern immer sagen, ein Werkzeug zur Hand geben, was man das nächste Mal machen kann. Oder? Also da denke ich, müsste es angehen. Ermutigung, Ermächtigung, in die Richtung soll es gehen. Aber jetzt wieder zurück zum Zentrum. Wo steht ihr momentan? Was beschäftigt euch? Welche Thematik, welche Fragestellung?
Kommt darauf an, welchen Fronten du jetzt fragst. Also wir haben ein Kongressthema, ein sehr wichtiges Thema ist halt die inklusive Bildung. Wohin geht's? Also wo stehen wir jetzt nach so vielen Jahren? Was ist gut gelaufen? Was harzt noch? Was funktioniert noch nicht so richtig gut? Was sollte besser gemacht werden? Das ist so ein grosses Thema, das uns eigentlich immer beschäftigt. Andere Sachen sind weniger spannend oder für nur gewisse Leute spannend, wie Statistiken und so. Oder auch Ausbildungsfragen. Also Ausbildung von Fachpersonal ist auch ein ständiges begleitendes Thema. Und jetzt in der Zeitschrift selber, ich meine, du siehst es selber von der Variation. Da ist jedes Thema mal spannend.
Ja, habe ich jetzt gerade gesehen, das mit der Inklusion im Erwachsenenbereich.
Mhm.
Und ich finde es schön, dass ihr das Bild vom Schlüssel gewählt haben will. Aber ich habe eine Schlüsselgeschichte, wo es darum geht. Ich habe eben pendelt früher in die Institution und bin immer ein bisschen dumm an die Institution angekommen, also immer zu früh. Mhm. Und nachher nie den Zug heimrichtig verwünscht. Und ich wollte fragen, ob ich einen Schlüssel bekomme für das Büro, dass ich für eine halbe Stunde früher anfangen kann. Hätte es nicht gegeben.
Ja, das denke ich, wenn du sogar nach Papier hast, müssen fragen.
Ja, hätte es nicht gegeben. Ich habe dann so gedacht, ja, kann man fragen. Und um nicht den dafür bekommen. Ja, was machst du, wenn du den verlierst? Sag ich habe einen Wohnungsschlüssel. Und den verliere ich auch nicht. Oder, Jan, wenn wir dir jetzt einen Schlüssel gibt, wenn wir anderen auch einen geben, Diskussion wird kommen, warum darf jetzt Jan einen Schlüssel und ich nicht? Sag ich, ja, muss ich jetzt deinen Job erklären? Also weisst du, ich hatte schon immer sehr eine revolutionäre Haltung gehabt. Du könntest ja jetzt mit dem, wenn er kommt und sagt, warum hätte ich einen Schlüssel und ich nicht? Sag ich, ja, komm, wir schaffen das auch, dass du einen Schlüssel bekommst.
Ja, oder andere Möglichkeiten, oder andere, dass die Türen einfach dann aufgeht, wenn du sie brauchst.
Oder so, aber das mit dem Schlüssel finde ich eine schönere.
Das stimmt. Ja,
dann muss er halt auch etwas erbringen. Ja, aber das ist sehr zeitintensiv. Sag ich, ja, das ist euch ein Job. Entschuldigung. Ja, nein, es ist ein Riesig von ganz oben. Das Klientel darf keinen Schlüssel. Gut, Thema Schlüssel beendet, Fuß im Sack gemacht. Ich habe nachher die Möglichkeit gehabt, im ersten Arbeitsmarkt weiterzuarbeiten. Und am ersten Tag kommt der Chef in meinem Treuhandbüro und sagt, da, Schlüssel vom Büro, weil wir sind immer da und du musst gleich ins Büro rein, darum da einen Schlüssel. Und dann frage ich mich schon, wo sieht man jetzt Behinderung in inklusionär und wo sieht man das Arbeitsmaterial? Die Fragen müssen wir weiter beantworten, sondern da kann jeder Zuschauer sich selber ein Bild darüber machen. Aber genau. Ich sehe, Barbara, und du brennst extrem für das Thema Sonder- und Heilpädagogik. Aber wo erholst du dich?
Wo ich mich erhole?
Ja.
Zuhause.
Oder bei was?
Beim Sport.
Beim Sport?
Zuhause, beim Sport und in der Badewanne.
Ah, okay. Ist das... Und was für Sport?
Also, ich erzähle mal ein bisschen. Wir machen Golf. Also, wir spielen Golf. Die ganze Familie. Das finde ich lässig, weil es fördert eigentlich den Geist, den Körper, und man ist draußen an der frischen Luft. Und damit aber der Körper auch funktioniert auf dem Golfplatz, machen wir noch recht viel Krafttraining und auch Ausdauer, damit man auch so eine ganze Runde hügelig kann durchhalten.
Aber was ist denn so Faszination Golf? Natürlich ist man draußen, aber was ist denn sonst noch für Inspiration?
Also wenn das Böllerli ins Loch hier geht, ist im Fall schon noch cool.
Okay.
Nein, also jetzt wirklich im Ernst. Ich habe den Sport kennengelernt durch meinen Mann. Er hat gefunden, er will den Schnupperkurs probieren. Und ich habe gesagt, wenn ich einen Ball treffe, dann mache ich mit. Und dann habe ich einen Ball getroffen und dann ich musste mitmachen. Am Anfang bin ich ein bisschen ambivalent gewesen, ob ich das wirklich einen lässigen Sport finden, aber mittlerweile finde ich es wirklich cool, weil man kann miteinander Zeit verbringen. Also wir können auch als Paar etwas erleben miteinander. Wir sind draussen, wirklich, das ist mir wichtig, dass ich auch draussen etwas machen kann, frische Luft kann haben. Wir haben ganz viele lässige Leute schon kennengelernt, weil man spielt meistens das Vierte. Also Man kann natürlich auch mal Glück haben, dass man nur zu zweiten ist, aber meistens ist man voll in einem Flight, dass man zu vierten spielt. Man lernt brutal viele verschiedene Leute kennen. Golf kannst du auf der ganzen Welt spielen. Also es gibt überall wieder einen Golfplatz. Wir spielen oft noch in Schottland, wenn wir dann wieder dürfen gehen. Schottland ist wunderschön. Und ich sage dir, die Plätze dort sind also tipptopp und es ist einfach auch viel günstiger als in der Schweiz. Und darum finde ich eigentlich Golf einen lässigen Sport.
Und Golf, aber kannst du mich gerne korrigieren, ist nicht immer so, sondern man spielt ja gegen sich selber, gegen das Handicap. Und
das
nicht
ist
gegen den Gegner per se, oder?
Also eigentlich, ja. Man tut für sich spielen, gegen, auch auf seinem Niveau. Eben, man hat sein Handicap, wo einem die Sachen schwierig, also erschwert. Aber wenn du jetzt ein Turnier spielst, spielst du immer in einem gleichen Pool von Leuten auf einem ähnlichen Handicap. Und dort darfst du auch mal gewinnen, also wenn du gut bist. Aber ja, eigentlich spielt man gegen sich.
Und was ist das Schwerste jetzt für dich im Golf? Was hast du am meisten zu knabbern gehabt?
Etwas müssen zu lernen. Ich habe das Glück, dass ich von Anfang an immer sehr Ring gelernt habe. Ich habe nie müssen ansitzen und etwas üben. Nie? Nein, fast nie. Es gibt schon Sachen, aber meistens habe ich dann gesagt, das mache ich nicht, wenn ich es nicht können. Und darum ist es beim Golf, habe ich wirklich müssen üben. Und muss ich auch jetzt noch üben. Wenn ich will, dass es funktioniert, dass das Böllli fliegt, dass es gerade fliegt, dass es dort fliegt, wo ich will, dass es so weit fliegt, wie ich will, dann muss ich einfach üben. Und das ist streng für mich.
Warum?
Mit Auseinandersetzung
mit sich selber?
Ja, ein bisschen diszipliniert sein und einfach sagen, jetzt gehst du wieder trainieren, egal was für Wetter das ist draussen. Und ja, genau.
Wo ist der schönste Golfplatz
in der Schweiz? In der Schweiz? Ich weiss nicht. Ich könnte jetzt keinen sagen.
Wo gehst du am liebsten?
Also gut, wo ich einfach am meisten gehe, das ist, weil er nahe ist. Das ist Ottelfingen. Aber das heisst nicht, dass ich dort am liebsten gehe. Doch von der Nähe her schon. Aber also jetzt der schönste. Es gibt einen wunderschönen in St. Andrews. Es ist ein bisschen hügelig. Da gibt es einen schönen. Es gibt aber auch in Deutschland noch schöne. Also, aber Bad Ragaz habe ich jetzt noch nie dürfen spielen. Das ist anscheinend auch noch sehr ein schöner.
Und Faszination Schottland, ist du das Golf oder vorher schon?
Bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Also das ist quasi miteinander gekommen. Ja. Durch einen Sprachaufenthalt von meinem Mann und dann anschliessenden Ferienaufenthalt und es ist einfach ein lässiges Land.
Also wirklich das Land bereist?
Ja, wir sind rundherum gereist.
Ah, schön. Das ist mir noch ein bisschen, ja, rein von der Barrierefreiheit natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, verschlossen bleiben, weil dann müsste ich jemanden haben, der Auto fährt.
Ja, oder? Das ist so, ja.
Und das habe ich nicht gehabt, aber ich bin in der Hauptstadt für 10 Tage gewesen.
Mhm.
Und das war cool gewesen. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie luxuriös wir es in der Schweiz haben. Auch was das Thema Behinderung anbelangt. Mhm. Oder wenn ich dort den Rollstuhl sehe, wo bei uns schon 20 Jahre nicht mehr aktuell sind. Und du fast mit einem Hightech-Gerät kommst. Oder einfach sonst, oder? Wenn ich in Zürich gehe, fliege, wirst du abgeholt in einem schönen polsterten Sitz und so. In Schottland kommst du einen Karpfstuhl rüber, um drüber transferieren. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann so merkst, in welchem privilegierten Land du bist. Und ich bin eben allein zurückgeflogen in die Schweiz. Und dann kommst du zum Flugassistenten über und ich kann mich Englisch verständigen, aber ich habe so einen waschechten Schott bekommen.
Das ist dann fast nicht verstanden.
Das war schon ein Unterschied.
Ja.
Und dann haben wir uns aber irgendwo durch verstanden. Und nachher beim Rostel abgeben, musst du über sitzen. Und dann warten so richtig zwei Highlander. Also wirklich so, wie sie im Buch stehen, so
cool.
Recht schwer und so. Und sie fangen an zu lachen. Und ich frage dann, ja, warum lache ich dir, oder? Und sie so, ja, weißt du, gestern ist jemand gekommen mit Behinderung, der 150 Kilo war. Und du, Spargel, dich haben wir über die Schulter rühren und das Geld darauf tragen.
So gut.
Nein, und Schottland, ich habe früher recht am Whisky gefreut. Jetzt darf ich das nicht mehr so. Und sie haben wirklich gemeint, weil ich rote Haare hatte und Whisky getrunken, ich sei ein Einheimischer. Dann hat gesagt, ja fast, ich habe Wurzeln aus dem Irischen wahrscheinlich. Also darum, aber wir waren in der Zeit, in der es Tattoo
gab. Und lässig. Das
ist super.
Ja. Also, ja, das ist cool.
Schloss, das ist wirklich super gewesen. Und jetzt so Zukunft. Was beschäftigt Barbara persönlich oder auch beruflich? Wo stehst du? Also, wo sind die nächsten Projekte?
Also zuerst einmal mich einleben in der neuen Funktion beruflich. Ja. Das ist alles noch ganz neu.
Über die Funktionen?
Nein, das ist schon gut. Nein, es gibt einfach mehr zu tun. Das ist mega spannend für mich.
Aber auch mehr Verantwortung.
Ist so, genau.
Ja, also, ist ja anscheinend noch gerne. Ja. Verantwortung.
Ja, man macht, was man muss. Nein, es ist lässig. Und vor allem auch mit dem Team so zusammen zu arbeiten, ist cool. Auch einfach ja, unser Zentrum eigentlich so positionieren, dass die Leute wissen, was wir machen, dass sie auch sich bewusst sind, dass das, was wir machen, wichtig ist. Das ist mir doch im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit noch wichtig, dass wir wie sichtbar werden, dass wir nicht einfach nur eine Zeitschrift sind, wobei die Zeitschrift sehr ein wichtiger Teil ist, dass man merkt, da gibt es noch Fachleute hinten dran, wo sich einsetzen in den verschiedensten Gremien, dass es eigentlich Menschen mit Behinderung in der Schweiz gut kann gehen. Genau. Das ist mir wichtig. Ja. Genau. Und sonst.
Und jetzt, wie spielt man im Wintergolf? Im Park?
Nein, es. Naja, also es gibt theoretisch so Hütli, wo man kann abschlagen kann, wenn man jetzt das unbedingt muss, seine Schwünge trainieren muss. Aber eben, es gibt eigentlich für das Golf kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung. Also wir spielen immer und überall. Man könnte sogar im Schnee, wenn man will. Manchmal ist halt die Anlage gesperrt, damit der Rasen darunter nicht kaputt geht. Dann muss man schauen, dass man sich kann arrangieren kann.
Und wenn jetzt, also ist jetzt vielleicht eine Annahme, ich habe gerne von dir, wenn du jetzt ein bisschen gefrustet bist, egal ob du jetzt im Job bist oder so, kannst du gerne abschlagen.
Ja, nein, das ist eben auch noch gemein. Weil wenn du zu viel Aggression reinsteckst in diesen Schwung, dann funktioniert es auch nicht mehr. Nein, das ist eben wirklich, das ist schlecht eigentlich. Nein, dann muss man andere Ventile suchen.
Aber so, wenn ich dich geschätzt, siehst du andere Ventile.
Ja. Ja, das Krafttraining oder Joggen, genau. Also einfach rausgehen laufen, eben das mache ich wirklich noch gerne. Ich gehe dann irgendwo auf den Hügel rauf und powere mich dann so aus.
Sehr schön, jetzt haben wir gleich
50 Minuten. Yes! Gut,
ja. Barbara hat Glück gemacht. 20 Minuten, eine halbe Stunde, sag ich mir schon fertig. Und ich habe gedacht, nein. Und jetzt eben Barbara, ich würde mich recht herzlich bedanken, aber vielleicht gibt es noch ein, zwei Fragen, die du an mich hast. Falls du die hast, können wir die on Kamera stellen oder nachher beim Kaffee. Das ist mir dann gleich. Ich bedanke mich da recht herzlich und denke, unsere Wege werden uns noch ein paar Mal kreuzen. Und danke vielmals.
Ja, danke auch, dass ich vorbeikommen durfte. Merci, Jan.